Das Geschenk der Berufung zum Priestertum. Heute ein letzter Beitrag, ein letzter Blick in diese Tagung, die in Trier stattfand. Eine kirchenrechtliche Tagung vom 19. bis 21. Februar 2018. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Das Geschenk der Berufung zum Priestertum mit diesen feierlichen Worten eröffnet ja die Ratio Fundamentalis, die römische Grundordnung für die Priesterausbildung, die am 8. Dezember 2016 erschien, neu erschien, herausgegeben von der Kleruskongregation. Und darüber musste man sich natürlich an den verantwortlichen Stellen Gedanken machen. Wie geht es weiter mit der Priesterausbildung, überhaupt mit Priesterberufungen, mit dem Priesterbild auch, woraufhin bildet man aus? Welche Anforderungen stellt man an die Kandidaten? Viele Beiträge haben wir da an dieser Stelle hier schon gehört in vergangenen Sendungen von dieser kirchenrechtlichen Tagung, die aus allen kirchlichen Bereichen, nicht nur aus der sogenannten Kanonistik, also dem Kirchenrecht, sondern eben auch aus der Praxis, aus der Ausbildung, auch aus anderen theologischen Fächern, von Seiten der Dogmatik, von Seiten der Pastoraltheologie, auch mit einem historischen Blick darauf geschaut hat, was ist heute angesagt, worüber muss man nachdenken angesichts der doch dramatisch veränderten und weiterhin sich verändernden Zeiten. Unter anderem hat darüber auch, das haben wir in den letzten beiden Sendungen gehört, der Mainzer Pastoraltheologe Professor Philipp Müller nachgedacht, und im dritten Teil seines Vortrags hat er über das Phänomen des Klerikalismus nachgedacht, etwas, das ja Papst Franziskus immer wieder thematisiert. In einem Gespräch mit einem Journalisten hat er gesagt, wenn ich einen Klerikalen vor mir habe, werde ich im Nu zum Antiklerikalen. Der Klerikalismus dürfte mit dem Christentum nichts zu tun haben. So Papst Franziskus, und so begann auch der dritte Teil des Vortrags des Mainzer Pastoraltheologen Professor Philipp Müller. Im Anschluss noch ein Gespräch mit dem Gastgeber dieser Tagung in Trier, nämlich dem Trierer Kirchenrechtler Professor Christoph Uhli. Doch jetzt zunächst Professor Philipp Müller mit dem dritten Teil seines Vortrags »Priester sein, heute und morgen, Fakten, Ideale, Aporien«. Und in diesem dritten Teil des Vortrags »Priester sein, heute und morgen« ging es Professor Philipp Müller um das Phänomen des Klerikalismus.
Wenn ich einen Klerikalen vor mir habe, werde ich im Nu zum Antiklerikalen. Der Klerikalismus dürfte mit dem Christentum nichts zu tun haben. Diese Aussage von Papst Franziskus im Gespräch mit dem italienischen Journalisten und Agnostiker Eugenio Scalfari ein halbes Jahr nach seiner Wahl ist an Deutlichkeit kaum zu überbieten. Mittlerweile hat sich gezeigt, dass der Kampf gegen den Klerikalismus auf seiner Agenda weit oben steht. Diese Zerrform priesterlicher, aber auch bischöflicher oder diakonischer Existenz ist dem Papst zutiefst zuwider. Er geißelt den Klerikalismus auf Schritt und Tritt, bei Mittwochsaudienzen, in Weihegottesdiensten oder in päpstlichen Schreiben. In einem Flugzeuggespräch mit Journalisten hat er ihn letztes Jahr als eine Pest in der Kirche bezeichnet. Früher meinte Klerikalismus eine Vorherrschaft der Kirche und ihrer Kleriker über Staat und Gesellschaft. Doch bereits in den Diskussionen auf dem Konzil wurde das Wort im heutigen Sinne verwandt, als Bischöfe mehrerer Länder eine falsch verstandene Dominanz der kirchlichen Hierarchie über das Laienapostolat brandmarkten. Auch bei Papst Franziskus steht dieses Wort für eine innerkirchliche Dominanz der Priester über die Laien, wie es auch unserem Sprachgebrauch entspricht. Freilich ist er nicht der erste Papst, der davor warnt. Papst Benedikt XVI. Hatte beim Abschluss des Priesterjahres im Juni 2010 in einem Gespräch mit Priestern darauf hingewiesen, dass, Zitat, der Klerikalismus in allen Jahrhunderten und auch heutzutage eine Versuchung für Priester war und ist. Und ihnen am Beispiel von Mutter Teresa nahegelegt, sich aus einer eucharistischen Frömmigkeit heraus ganz den Armen und Ausgegrenzten zuzuwenden. Und für seinen Vorgänger Papst Johannes Paul II. Zeichnet sich der Klerikalismus durch zwei Aspekte aus. Er gründet erstens eher auf Macht als auf Dienst. Das hat er sehr genau gewittert, dass da Macht ein zentraler Faktor ist. Und polarisiere zweitens zwischen Priesterschaft und dem Volk Gottes. Zudem kritisiert er einen Klerikalismus von Laien, wenn diese genuin priesterliche Aufgaben und Funktionen übernehmen. Aufs Ganze gesehen haben seine beiden Vorgänger freilich dem Phänomen keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt, wie Papst Franziskus. Denn aufgrund eigener Leitungserfahrungen im Jesuitenorden, besonders aus seiner Zeit als Generalvikar, Weihbischof und Erzbischof in Buenos Aires, weiß er um den immensen Schaden, den der Klerikalismus in der Kirche Lateinamerikas anrichtet. Als dessen Kern identifiziert er die Selbstbezogenheit, eine autoreferenzielle Haltung, der es mehr um das persönliche Wohlergehen und die Sicherung von Standesfrieden als um die selbstlose Verkündigung des Reiches Gottes geht. Eine solche Einstellung hindere den Priestern daran, zu den Menschen zu gehen, das Leben mit ihnen zu teilen und ihnen die Freude des Evangeliums zu bringen. In seiner Programmschrift Evangelii Gaudium geht der Papst ausführlich auf Versuchungen der in der Seelsorge Tätigen ein. Was er hier unter der Zwischenüberschrift Nein zur spirituellen Weltlichkeit beschreibt, ist Ausdruck einer selbstreferenziellen Einstellung und damit auch eines Klerikalismus, auch wenn das Wort selbst nicht fällt. Er warnt vor einer egozentrischen Selbstgefälligkeit, die, Zitat, durch eine ostentative Pflege der Liturgie, der Lehre und des Ansehens der Kirche kaschiert wird. Ein Priester kann liturgisch-spirituelle Vollzüge wie die Feier der Sakramente und des Stundengebets, Rite et Recte vollziehen, ohne an Jesus Christus, an den Menschen wirklich interessiert zu sein. An anderer Stelle warnt der Papst vor einem Legalismus, der sich primär auf eine Kodifizierung des Glaubens und der Moral in Regeln und Vorschriften bezieht. Dabei ist er sich darüber im Klaren, dass Legalismus nicht zwangsläufig Ausdruck einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur ist. Er kann auch in einer ängstlichen Verteidigungshaltung wurzeln. Eine weitere klerikalistische Versuchung ist für ihn die Ruhmsucht. Sie ist dann gegeben, wenn ein Priester sich letztlich um der Anerkennung der Menschen willen engagiert. Solche Einstellungen verbinden sich gerne mit einem autoritären Elitebewusstsein, das einen Geistlichen dazu veranlasst, einen pastoralen Raum wie die Pfarrei und die dort Engagierten engmaschig zu kontrollieren und zu beherrschen. Klerikalistische Varianten sind für ihn schließlich, Zitat, ein Managerfunktionalismus, der mit Statistiken, Planungen und Bewertungen überladen ist, Zitat Ende, oder eine Art, wie ich es jetzt mal nenne, Society-Priester, die Zeit gerne, Zitat Papst, mit Reisen, Versammlungen, Abendessen und Cocktailempfängen vertreiben. Zitat Ende. Eine solch spirituelle Weltlichkeit mit ihrem, wie er es nennt, anthropozentrischen Immanentismus vermag keine Evangelisierungsdynamik anzustoßen. Sie bleibt pastoral unfruchtbar, weil sie dem Volk Gottes jene spirituelle Substanz vorenthält, auf deren Basis es im Glauben wachsen und sich eigenverantwortlich in der Kirche engagieren kann. Manchmal kommt es für den Papst zu einer sündigen Komplizenschaft, wenn Laien die Priester aus reiner Bequemlichkeit in ihrer klerikalistischen Grundeinstellung bestätigen und lieber in einem System der Abhängigkeit verharren, als eigenständig Verantwortung zu übernehmen. Im Kontrast dazu lobt der Papst Bibelgruppen, kirchliche Basisgemeinden und Pastoralräte, denn sie stärken die Position von Laien in der Kirche und tragen zur Überwindung eines Klerikalismus bei. Ich komme zur Deutung. Die tiefe Aversion des jetzigen Papstes gegen den Klerikalismus beruht auf präzisen Beobachtungen. Psychologisch geschult und mit der ignatianischen Unterscheidung der Geister bestens vertraut, hat er einen guten Blick für negative Dynamiken, für die Priester und nicht nur sie anfällig sind und denen sie nicht selten auch verfallen. Mit bemerkenswerter Klarheit legt er den Finger in die Wunde. Und damit widersteht er der Versuchung, solche Phänomene durch ein idealisiertes Priesterbild zu verdrängen oder sie amtstheologisch zu überblenden. Warum hat der Papst den Klerikalismus so im Visier? Er ist für ihn die priesterliche Personifikation einer kranken und selbstbezogenen Kirche, der ihrer Erneuerung massiv entgegensteht. In den Pfarreien kommt den Pfarrern eine Schlüsselstellung zu. Aufgrund ihrer kirchenrechtlich legitimierten Positionsmacht können sie vieles ermöglichen, aber ebenso viel auch verhindern. Eigentlich wünscht sich der Papst die Priester als Speerspitze einer erneuerten Kirche, wie es Optat am Totius im Eröffnungssatz ja genau auch schon andeutet, die wie ein mobiles Feldlazarett, interessantes ekklesiologisches Bild, unter den Menschen präsent ist und sich deren Wunden annimmt. Also die Mobilität eher wie das Volk Gottes. Damit fügt sich seine Klerikalismuskritik nahtlos ein in sein ekklesiologisches Grundaktion, das er bereits als Kardinal Bergoglio auf der Generalkongregation vor dem letzten Konklave skizziert hatte. Hiernach stehen sich zwei Möglichkeitsformen von Kirche antipodisch gegenüber. Auf der einen Seite eine verkündigende und vitale Kirche, die bereit ist, auf das Wort Gottes zu hören und sich davon verändern zu lassen. Und dass eine solche Kirche drängt es unweigerlich heraus zu den Menschen an die Ränder der menschlichen Existenz. Ihr steht eine kranke und egozentrische Kirche gegenüber, die um sich selbst kreist. Weil sie Jesus für sich drin beansprucht, hat sie keine wirklichen missionarischen Ambitionen. Unbewusst bildet sie sich ein, so der Papst, selbst das Licht der Welt zu sein. Nicht Christus Lumen Gentium, sondern selbst. Weil sie darauf aussieht, so Zitat Papst Franziskus, Kardinal Bergoglio, dass die anderen einen beweihräuchern. So sehr Papst Franziskus die Kleriker im Blick hat, von der Versuchung eines selbstreferenziellen Verhaltens sind nicht nur die Priester gefährdet. Wie von den 15 Krankheiten der Kurie, von denen der Papst am 22. Dezember 2014 gesprochen hatte, auch nicht nur Kardinäle und Bischöfe infiziert werden können. Wir sind, so der Papst damals, eine Gefahr für jeden Christen und jede Verwaltung, Gemeinschaft, Orden, Pfarrei und kirchliche Bewegung und kommen sowohl beim Einzelnen als auch in der Gemeinschaft vor. Mutatis mutandis können die Reflexionen des Papstes zum Thema Klerikalismus sowohl für ehrenamtlich Engagierte als auch für Gruppierung und Gemeinschaft in der Kirche ein Anstoß zur Gewissenserforschung sein, um sich zu fragen, was die zentrale Motivation und das Ziel des eigenen Engagements ist. Das gilt ebenso für Angehörige anderer pastoraler Berufe, die der Pastoral- und Gemeindereferentinnen, die es in den meisten Ländern der Welt nicht gibt und die deshalb auch nicht im Fokus des Papstes stehen. So legitim deren Berufsverbände auch sind, ihr Tun hätte in einem übertragenen Sinn als klerikalistisch und als fragwürdig zu gelten, wenn sie sich primär einer Lobbyarbeit in einem selbstreferenziellen Sinn verschrieben. Und Ähnliches lässt sich über ständige Diakone sagen, die zwar gerne vorne am Altar stehen, aber denen ein Dienst an den Armen im Grunde lästig ist. Die Klerikalismusanalysen des jetzigen Papstes aufgreifend, kann sich für einzelne Priester und Christgläubige, aber auch für kirchliche Gruppierungen und Gemeinschaft sich lohnen, den folgenden Fragen selbstkritisch nachzugehen. Bestimmen neben der Faszination für das Evangelium auch andere Motivationen und Interessen mein oder unser pastorales Handeln und welche sind es? Welche Rolle spielen Sicherheits- und Bequemlichkeitsdenken sowie das Bemühen, die eigenen Pfründe zu sichern? Hat das Hören auf das Wort Gottes angemessen Raum und ist die innere Bereitschaft vorhanden, sich davon berühren und verändern zu lassen, auch wenn es bedeutet, die eigene Komfortzone zu verlassen? Besteht die Bereitschaft, über den Binnenkirchenbereich hinaus an die Grenzen der menschlichen Existenz zu gehen und sich dieser Not auszusetzen? Es gibt meines Erachtens verschiedene Grade klerikalistischen Verhaltens. Am unteren Ende der Skala steht ein Hang zur Bequemlichkeit, der einen Priester auf Privilegien und Annehmlichkeiten fixiert sein lässt, die ihm seine kirchlich-gesellschaftliche Stellung ermöglichen. Gravierender ist es, wenn sich ein narzisstisches Persönlichkeitsprofil mit einem priesterlichen Standesdünkel verbindet. Diese Konstellation macht es einem Menschen schwierig, ihr eigenes Verhalten zu reflektieren und lässt sie schneller zu Grenzüberschreitungen, welcher Art auch immer, tendieren. Aufs Ganze gesehen ist ein klerikalistisches Verhalten ein Indiz für ein unreflektiertes und unausgegorenes Verhältnis zur Macht. Der Umkehrschluss gilt ebenso, hat ein Priester ein Verhältnis zur Macht reflektiert, dann beugt er einem klerikalistischen Standesdünkel vor und ist eher dagegen gefreit, Macht zu missbrauchen. Über die Zusammenhänge von sexuellem Missbrauch und Macht, das deutet das Stichwort nur an. Insofern ist also Machtreflexion immer auch eine entsprechende Präventionsmaßnahme. Priesterlicher Machtmissbrauch zeigt sich unterschiedlich. Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob sich jemand zwar ungebührlich, aber innerhalb eines juristisch legitimen Rahmens bewegt und oder ob jemand gegen das staatliche und kirchliche Strafrecht verstößt. Ein Beispiel für Ersteres ist ein tyrannischer Chef, der keinen Widerspruch duldet und der seine Launen an den Mitarbeitern auslässt. Jüngste mutmaßliche Beispiele für ein illegales bzw. illegitimes Verhalten sind die betrügerische Veruntreuung kirchlich-karitativer Gelder im sechsstelligen Bereich oder sexuelle Übergriffe gegenüber einem jungen traumatisierten Migranten, den ein Pfarrer in seinem Pfarrhaus aufgenommen hatte. Sie belegen, wie wichtig die Anwendung effektiver Kontrollmechanismen ist, ohne dabei ins andere Extrem einer permanenten Haltung des Misstrauens und der Verdächtigung zu verfallen. Das wäre genauso schlimm. Wenn Papst Franziskus den vielen Formen des Klerikalismus den Kampf ansagt, dann verabschiedet er sich von einer Mentalität, die es einem falsch verstandenen Chorgeist heraus meinte, priesterliches Fehlverhalten in der Öffentlichkeit decken und vor dem Zugriff durch staatliche Gerichte schützen zu müssen. Etwa ein Missbrauchsskandal, als die Hinweise von Opfern nicht ernst genommen, Täter in eine andere Pfarrei versetzt wurden, wo sie neues Unheil anrichten. Eine solche Haltung hat ihre Wurzel in der mittelalterlichen Gesellschaft, in der der Klerikerstand einer eigenen kirchlichen Gerichtsbarkeit unterstellt war. Da kommt das her. Und es hat bis in unsere Zeit hinein gedauert, bis hier ein Prozess des Umdenkens griff und den kirchlich Verantwortlichen klar wurde, dass sich auch Priester vor einer staatlichen Justiz zu verantworten haben und die bischöfliche Fürsorgepflicht nicht primär ihnen, sondern den Opfern zu gelten hat. Die Priester als Staatsbürger mit denselben Rechten und Pflichten zu sehen, wie sie allen anderen ebenfalls zukommen, hat bedeutende ekklesiologische Implikationen. Die Kirche und ihre Amtsträger verstehen sich dann nicht länger als Angehörige einer Societas Perfecta, die als Kontrast- und Parallelgesellschaft einer vermeintlich schlechten Welt gegenübersteht und die Besseren sind, sondern die Kirche steht, jetzt bin ich wieder bei Gaudium et Spes, in der Welt von heute. In diesem Zusammenhang ist es aufschlussreich, dass Lumen Gentium die Kirche als eine komplexe Wirklichkeit charakterisiert, die auch Sünde umfasst, die deshalb stets der Reinigung bedürftig ist und stets den Weg der Buße und Reinigung gehen soll. Der Kampf von Papst Franziskus gegen den Klerikalismus lässt erkennen, dass die Kirche zu einer solchen Selbstreinigung fähig und willens ist. Niemand von außen hat dem Papst diesen Kampf aufgezwungen. Er führt ihn aus einer intrinsischen Motivation heraus, um eines glaubwürdig gelebten Evangeliums willen. Versteht man den Klerikalismus als Ausdruck einer selbstreferenziellen Einstellung, dann ist er nicht primär an Äußerlichkeiten festzumachen. Das gilt auch für das Tragen von Priester- oder Ordenskleidung. Es gibt sehr selbstbezogene Priester, die Zivilkleidung tragen und als progressiv gelten, und Priester mit Collar und Etikett, mit dem Etikett konservativ, die selbstlos ihren Dienst tun. Und umgekehrt auch. Insgesamt sind Etikettierungen wie progressiv und konservativ im Blick auf Priester weitaus weniger aussagekräftig als die vom Papst Franziskus favorisierte Unterscheidung zwischen selbstreferenziell klerikalistisch oder selbstlos im Sinne des Evangeliums. Ich finde, dass wir uns als Kirche Grabenkämpfe zwischen Konservativen und Progressiven eigentlich nicht mehr leisten können. Um selbstlose Priester im Geiste Jesu Christi zu formieren, sollte die Priesterausbildung die Versuchung zum Klerikalismus von Anfang an im Blick haben und immer wieder thematisieren. Den Verantwortlichen kommt die Aufgabe zu, für auffällige narzisstische Persönlichkeitsstrukturen unter den Priesterkandidaten sensibel zu sein. Um sie zu erkennen und angemessen mit ihnen umgehen zu können, ist der Rückgriff auf die Pastoralpsychologie hilfreich. Ein Priesterkandidat muss nicht von Anfang an perfekt sein. Aber er sollte die Bereitschaft zeigen, sich auf den Ausbildungsprozess wirklich einzulassen. Auf keinen Fall dürfen sich die Verantwortlichen angesichts des Priestermangels dazu verleiten lassen, bei der Auswahl und Zulassung der Kandidaten faule Kompromisse einzugehen. Falls ein Priesterkandidat beispielsweise am Ende seines Studiums zu erkennen gibt, künftig nicht mit anderen und erst recht nicht mit Frauen kooperieren zu wollen, müsste dies ein Weihehindernis sein. Wie können Priester selbst der Versuchung zu einem selbstreferenziellen und egoistischen Verhalten entgegensteuern? Zunächst ist nüchtern anzumerken, dass bei Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur kaum mit einer realistischen Selbstwahrnehmung und darum auch nicht mit einer intrinsisch motivierten Verhaltensänderung zu rechnen ist, die durch spirituell oder psychologisch fundierte Impulse angeregt wurde. Insgesamt ist das Handeln eines Menschen in der Regel von einem Motivbündel bestimmt, das sich nicht auf ein einziges Motiv reduzieren lässt. So kann im Kirchenengagement von Menschen neben der echten Begeisterung für die Botschaft Jesu auch der Wunsch nach Anerkennung und Liebe, ein stärker Gestaltungs- und vielleicht auch Machtwille eine Rolle spielen. Der kürzlich verstorbene Innsbrucker Pastoraltheologe Hermann Stenger rät dazu, die negativ konnotierten Wünsche nicht zu verdrängen, weil sie sonst im Unterbewusstsein ein Eigenleben führen und anderweitig kompensiert werden. Besser ist es, sie bewusst wahrzunehmen und in das eigene Handeln zu integrieren, damit aus blinden Passagieren, wie er sagt, brauchbare Matrosen an Bord unseres Schiffes werden und sich die handlungsbestimmende Grundmotivation aus dem Evangelium speist. Die geistliche Begleitung und die Supervision bieten einen vertraulichen Rahmen, die eigene Motivation differenziert und ungeschminkt anzuschauen. Denkbar ist auch, dass eine Gruppe von Priestern übereinkommt, sich im Rahmen einer Correctio Fraterna auf Anzeichen eines klerikalistischen Verhaltens aufmerksam zu machen zu dürfen. Dies wird freilich nur dann möglich sein, wenn untereinander ein großes Vertrauensverhältnis besteht, was nicht selbstverständlich ist. Für Papst Franziskus ist schließlich die Beichte der richtige Ort, klerikalistische Seelenbestrebungen, die sich jemand verfangen hat, zu bekennen und immer wieder neu anzufangen. Ich komme zum Ende. Als Regens habe ich den Weihekandidaten kurz vor ihrer Priesterweihe folgenden Gedanken mitgegeben. Die Priester, die vor 100 Jahren, sagen wir im Jahr 1918, geweiht wurden, haben in den folgenden 50 Jahren enorme kirchliche und gesellschaftliche Veränderungsprozesse erlebt und teilweise mitgestaltet. Eine Weltwirtschaftskrise, den Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg, Wiederaufbau, so wie schließlich das Konzil mit seiner eigenen Dynamik. Und was haben die Priester alles erlebt und geschultert, die 1968 geweiht worden sind? Einige von ihnen können sicher ein Lied davon singen. Auf die Priester, die in diesem Jahr geweiht werden, werden ebenfalls gewaltige Veränderungsprozesse zukommen. Ich denke, dass die Kirche in unserem Land nicht erst in 50 Jahren, sondern bereits in 10 Jahren deutlich anders aussehen wird und einen deutlich bescheideneren Ort in der Gesellschaft als jetzt einnehmen wird. Trotz aller Aporien kommt es auch heute darauf an, diesen Weg der Kirche mitzugehen, konstruktiv mitzugehen. Uns ist die Zusage des Herrn gegeben, diesen Weg nicht allein gehen zu müssen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Also auch wenn in naher Zukunft und in viel näherer Zukunft als gemeinhin gerne prognostiziert, die Kirchen einen deutlich bescheideneren Platz in der Gesellschaft einnehmen werden, so Professor Philipp Müller aus Mainz, gelte es doch, diesen Weg der Kirche mitzugehen, denn schließlich der Herr ist ja mit uns auf diesem Weg. So Professor Müller, Pastoraltheologe von der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Am Schluss seines Vortrags Priester sein heute und morgen, Fakten, Ideale, Aporien. Heute hörten wir den dritten Teil dieses Vortrages, den er gehalten hat bei der kirchenrechtlichen Tagung, das Geschenk der Berufung zum Priestertum, zur Zukunft der Priesterausbildung, die kirchenrechtliche Tagung, die vom 19. bis 21. Februar 2018 in Trier stattfand, und der Gastgeber war Professor Christoph Ohli vom Trierer Lehrstuhl für Kirchenrecht, und mit ihm sprach ich abschließend über sein Fazit dieser kirchenrechtlichen Tagung, das Geschenk der Berufung zum Priestertum. Professor Ohli, die Tagung ist vorbei, die kirchenrechtliche Tagung, das Geschenk der Berufung zum Priestertum, gerade zu Ende gegangen. Wie geht's Ihnen jetzt?
Sehr gut, und ich bin ganz erfüllt von diesen 3 Tagen. Wir haben viel vorbereitet. Wir haben allerdings auch eine ganze Mannschaft von betenden Menschen im Hintergrund gehabt, die ich bewusst dafür oder darum gebeten habe, die Tagung mit dem Gebet vorzubereiten und zu tragen, weil ich glaube, wenn wir in der Kirche zusammenkommen, um über Themen, die uns auf dem Herzen liegen und auf den Nägeln brennen, sprechen und diskutieren, dann muss es in der Kraft des Heiligen Geistes getan werden. Und es haben viele Menschen mitgebetet. Wir haben am Anfang der Tagung um den Heiligen Geist gesungen, gebeten. Und ich habe den Eindruck, dass wir in dieser Kraft diese 3 Tage verbracht haben und vieles sehen konnten, hören konnten. Viel Ermutigendes über das Priestertum in der Kirche. Bei allen, die da waren, junge Menschen, ältere Menschen, Frauen und Männer, verschiedene Berufungen. Aber auch den Mut, sich den Herausforderungen und Anfragen oder wie das heute so schön hieß, den Aporien auch priesterlicher Berufung zu stellen. Und ich möchte hoffen, dass doch so viel auch angesprochen wurde, dass Initiativen daraus erwachsen, die vielleicht deutlich machen, um was geht es da, wenn wir Priestertum schätzen wollen, aber auch für die Zukunft fördern möchten.
Was könnten das denn im Blick auf diese Tagung, so als erster Gedanke von Ihnen, was könnten denn das für Schwerpunkte sein, die hier angesprochen wurden, die vertieft werden, sei es in Initiativen, in weiteren Gesprächen etc.?
So auf Anhieb fallen mir 2 ein. Das eine ist, was mir so die Tage als Tendenz, sagen wir mal, durchscheint, ist, dass aufgrund dieser neuen Ratio Fundamentalis, dieser Grundordnung für die Priesterausbildung in der ganzen Kirche, der Gedanke der Gemeinschaft sehr stark herausgestellt worden ist. Aufgrund der heutigen Individualisierung oder auch Isolierung von Menschen, die natürlich auch an jungen Menschen, an jungen Männern, die sich für das Priestersein interessieren, für den Ruf Gottes wach sind, nicht vorbeigeht, dass die Dimension der Gemeinschaft in der Ausbildung wichtig ist. Die Gemeinschaft ist nicht alles. Das heißt, es ist auch sichtbar geworden, dass Priestertum auf einer intensiven Christusbeziehung gründen muss. Aber, das fand ich einen schönen Gedanken in einer Arbeitsgruppe, dieser inkarnatorische Gedanke, also Gott ist Mensch geworden, er geht den Weg des Menschen, heißt für uns umgekehrt, dass Gott auch durch Menschen zu uns spricht. Und dass wir das im Seminar durch den Kontakt zu Familien, zu Pfarreien, zu neuen geistlichen Gemeinschaften, den Kandidaten oder ja den jungen Männern, die diesen Ruf spüren, auch anbieten müssen, dass sie diese gemeinschaftliche Stärkung und auch Hinterfragung sehen können und erfahren können in der Kirche. Und eine zweite Sache neben diesem Gemeinschaftscharakter ist, dass doch auch deutlich wurde, wir müssen wirklich uns klar machen, der Priester der Zukunft ist genauso wie der Christ der Zukunft ein Missionar. Also diese missionarische Dimension, auf die Papst Franziskus immer wieder hinweist, das ist nicht Theorie, das ist nicht nur ein Thema für eine Predigt oder für eine Sonntagsansprache, auch nicht nur Thema für einen frommen Vortrag irgendwo, sondern das ist unsere Realität, in der wir verstärkt in Deutschland oder auch in den deutschsprachigen Ländern in Europa leben. Und wenn wir als Christen und aus ihnen heraus auch die Priester wirklich dieses missionarische Bewusstsein haben, dann ebnen wir dem Herrn die Wege in die Zukunft. Und diese beiden Aspekte, also Thema Gemeinschaft und Thema missionarisches Bewusstsein für die Priester, das ist etwas, von dem ich auch hoffe, dass es aufgenommen und weitergeführt wird von denen, die auch Verantwortung tragen. Es waren ja viele aus den Vorständen der Priesterseminare da, aus den Diözesanenverwaltungen, aus dem Bereich der Kanonistik, aus neuen geistlichen Gemeinschaften, Ordensleute, Eheleute, dass das Frucht bringt in dieser Weise. Das möchte ich hoffen.
Das heißt, wenn Sie es schon ansprechen, dieses Missionarische, auch in der Priesterausbildung an einer Stelle fiel der Hinweis eines Ihrer Kollegen, eines Kirchenrechtlers aus Chur, der beklagte, dass zum Beispiel in der Priesterausbildung das Strafrecht zwar verpflichtend ist, aber das Verkündigungsrecht eben nicht. Und er sagte deutlich, das könnte man durchaus überdenken. Dem würden Sie zustimmen, oder?
Das müsste man nicht nur überdenken, ich halte das für Irrsinn. Das, was die Sendung des Priesters auch vom Zweiten Vatikanischen Konzil her ausmacht, sehr stark, ist an erster Stelle die Verkündigung des Evangeliums in der Predigt, in der Katechese, auch im Religionsunterricht oder wie jetzt hier bei uns im Bereich der Universität, der Fakultät, der Theologie. Das ist ja Verkündigung. Das ist ja nicht ein Turm, in dem wir uns befinden und Theologie treiben oder der Theologie frönen, die mit dem Alltag, mit der Welt nichts zu tun hat. Das ist Verkündigung im Auftrag des Herrn der Kirche. Das kirchliche Sanktions- oder Strafrecht, das sollen die auch intensiv studieren und lernen, und ich habe es ja selbst getan, die Kirchenrecht studieren, um eine Aufgabe zu übernehmen, für die man eine kirchenrechtliche Fachausbildung braucht, ob das im kirchlichen Gericht ist, im Offizialat oder im Generalvikariat, in den Ordinariaten, wo Kirchenrechtler als Experten, Expertinnen gesucht werden, die müssen das können, um auch den Bischof in seiner Aufgabe als Richter zu unterstützen. Aber ich sage mal, der normale Theologe, der Priesteramtskandidat, der muss in den Dingen kirchenrechtlich geschult werden, die auch nachher in seiner Arbeit eine Rolle spielen. Und das ist Verkündigungsrecht, das ist das Sakramentenrecht, da vor allen Dingen auch das Eherecht, das Verfassungsrecht, wie es die Kirche strukturiert, hier bei uns in Deutschland auch sicherlich das Staatskirchenrecht, die Verbindungen zum Staat und dann überhaupt die Sicht auf das Kirchenrecht als eine Wissenschaft, die im Bereich der Theologie und damit als Glaubenswissenschaft situiert ist. Das habe ich in meiner Schule in München bei Professor Eimann sehr gut gelernt. Kirchenrecht ist eine theologische Disziplin, die sicherlich mit juristischer Methode, aber die Fragen des Glaubens reflektiert und umsetzt. Wenn ich das verstanden habe, dann sieht auch jeder ein, warum ich in meinem Theologiestudium Kirchenrecht hören muss. Aber sicherlich nicht an erster Stelle ist Strafrecht der Kirche.
Was bei Ihrer Tagung aufgefallen ist, Sie hatten ein sehr breites Spektrum an Meinungen, sowohl bei den Referenten als auch bei den Teilnehmern. Und die Diskussionen waren, man hätte eigentlich vorher denken können, na ja, jetzt wird's ordentlich polemisch, unsachlich etc. Lassen wir mal lieber bleiben. Aber es ist tatsächlich gelungen, dass es eine sachliche Auseinandersetzung, auch durchaus mit starken Argumenten war. Trotzdem ist man sich nicht über den Mund gefahren oder hat sich nicht so Klischees vorgeworfen. Erstens täuscht der Eindruck und zweitens, falls er nicht täuscht, Professor Uli, wie ist Ihnen das eigentlich gelungen?
Also der Eindruck täuscht nicht. Ich habe ihn tatsächlich auch von vielen gehört, insbesondere gestern nach der öffentlichen Podiumsdiskussion, aber auch in den Diskussionen der Arbeitsgruppen, die ja zum Teil sehr konträre Themen angesprochen haben, aber auch in den Diskussionen nach den Vorträgen, die ja auch ihre Schwerpunkte hatten, sagen wir mal so. Von daher, das muss ich an der Stelle sagen, bin ich froh und dankbar, dass eine Diskussion möglich gewesen ist, die genau das deutlich macht, mit einer großen Sachlichkeit, Offenheit und auch ja einer frohen Ruhe, Dinge anzusprechen und sich auszutauschen. Wenn Sie mich fragen, woher kommt das oder wie ist das gelungen, dann würde ich sagen, da es auch anders geht, ist es sicherlich nicht Menschenwerk, sondern da kommt, was ich am Anfang sagte, vielleicht doch das zum Tragen, dass das eine Tagung war, die stark umbetet war, in der Vorbereitung wie auch in der Durchführung, und dass da einfach der Geist Gottes gewirkt hat und uns auch gezeigt hat, wir können in der Kirche unterschiedliche Positionen benennen und diskutieren. Wir können uns in Ruhe darüber austauschen. Es kommt allerdings auch irgendwann darauf an, und das ist nicht unsere Aufgabe, sondern die Verantwortung der Bischöfe und auch des Papstes, nach einer gewissen Zeit auch Entscheidungen zu treffen. Und das war das Ziel dieser Tagung, auch ein wenig an Impulsen, an Lösungsansätzen vielleicht in den Blick zu nehmen, zu formulieren, die eine Hilfe sein können. Mehr wollten wir eigentlich nicht. Wir stehen nicht auf jetzt mit einer Forderung oder sogar mit einer These. So, hier Papst, hier Bischöfe, hört.
Unser Manifest.
Unser Manifest, genau. Sogar genau in diesem Begriff kann man das bringen. Das war von Anfang an nicht gedacht, weil es einfach zu fordernd klingt und vielleicht auch nicht sichtbar macht, dass wir ja auch an dieser Stelle in einem Dienst stehen. Und wir haben nicht zu fordern, sondern wir haben Dinge mitzutragen, vorzubereiten, anzudenken. Und das immer in dem Bewusstsein, ja, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn ich das anfügen darf, ich fand es ja ermutigend, dass die Tagung vom Heiligen Geist getragen am Beginn auch angerufen wurde. Also wir haben den Heiligen Geist um seine Kraft gebeten und wir haben am Ende den Engel des Herrn gebetet, also die Gottesmutter gegrüßt, ihr das sozusagen auch in die Hände gegeben und als Mutter der Kirche gesagt, so das, was wir hier getan haben, vertrauen wir dir auch an, weil wir wissen, dass es bei dir gut aufgehoben ist. Von daher ist die Tagung davon getragen.
Und damit sind wir beim Ausblick zur Zukunft der Priesterausbildung, war Untertitel dieser Tagung. Wir haben vorher schon Professor Christoph Ohli miteinander gesprochen. Ich hatte Sie nach Ihrem persönlichen Ausblick in die Zukunft gefragt. Sie haben sich optimistisch gezeigt, ausgesprochen. Also realistisch optimistisch, sagen wir es so. Bleibt es dabei oder haben die Tage jetzt was daran geändert?
Es bleibt dabei und es ist vielleicht einfach momentan so die innere Freude, die man hat. Die Tagung ist gut verlaufen. Es ist jetzt auch zu einem guten Abschluss gekommen, wo vielleicht so diese Haltung noch eine Portion mehr an Zuversicht kommt, weil es von der Freude irgendwie getragen ist. Aber ich bleibe dabei, ich bin da sehr zuversichtlich, weil mir auch gerade gestern in der Podiumsdiskussion nochmal durch das Zeugnis zum Beispiel vom Pater Karl Wallner aus Heiligenkreuz deutlich geworden ist, was aus Menschen werden kann, denen man sich wirklich persönlich zuwendet. Es hilft ja nichts, Manifeste oder große Publikationen herauszubringen, die niemand hört und niemand liest, sondern das, was wir hier auch überlegt haben, das muss sich im konkreten Gespräch, in der konkreten geistlichen Begleitung auch junger Männer, junger Menschen zeigen. Und wenn das uns gelingen würde, dann ist die Frage, wie sollen Priesterseminare strukturiert werden, eine zweite. Sondern am Anfang steht dann, ja, da sind mir Menschen anvertraut, das ist das Kostbarste, was uns Gott anvertrauen kann. Und die darf ich begleiten im persönlichen Gespräch, in den Sakramenten und letztlich das stärken oder versuchen zu stärken, was Gott selbst in ihnen grundgelegt hat. Von daher wäre ich sehr zuversichtlich. Ich nehme auch gerne ein Wort eines Regenten auf, der bei mir auch in der Arbeitsgruppe saß. Der sagte, natürlich, wenn ich 20 Seminaristen vor mir habe, weiß ich auch, wo ich an manchem leide, weil der eine oder andere schwieriger ist oder sonst wie. Aber sagte, das ist erst der zweite Schritt. Der erste Schritt ist erstmal, da sind jetzt 20, ich bin jetzt als Regens da und dass wir 21 hier sind, ist kein Zufall. Das hat uns Gott geschenkt. Ich habe eine Aufgabe dafür. Die da sind, haben von Gott eine Aufgabe und das werden wir auch mit ihm zusammen lösen. Das fand ich einen sehr einfach positiven, zuversichtlichen Ansatz. Nicht die Klage, ja nur 20 oder da sind wieder 5 bei, die sind vom Typ her was schräg. Nein, erst einmal sagen, so wie wir hier sind, das ist von Gott gewollt, da sind wir hingestellt.
Auch Professor Christoph Ohli aus Trier ist also zuversichtlich, was die Zukunft der Priesterausbildung angeht. Um diese Zukunft der Priesterausbildung ging es bei einer kirchenrechtlichen Tagung vom 19. bis 21. Februar 2018 in Trier. Das Geschenk der Berufung zum Priestertum, die Eingangsworte der Ratio Fundamentalis, der Grundordnung für die Ausbildung der Priester, die am 8. Dezember 2016 neu veröffentlicht wurde von der Kleruskongregation. Auch von dieser Sendung gibt es einen CD-Mitschnitt bzw. in der Mediathek finden Sie das. Unsere Internetadresse ist horeb.org und für alle, die die Radio Horeb App noch nicht haben, dringender Hinweis, das müssen Sie gleich machen, sich die Radio Horeb App am Smartphone installieren, dann können Sie uns immer und überall hören und natürlich spielt auch Alexa für Sie diese und viele weitere Sendungen ab. Jetzt folgt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Viel Freude Ihnen hier im weiteren Programm. Wie immer am Schluss dieser Sendung ein besonderer Gebetsaufruf an Sie für unsere Priester und vor allem auch für Priesterberufungen und für die Priesteramtskandidaten auch zu beten. Vergelt Gott dafür alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.